D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Wasser, Uganda, Tapfertypen. Um diesen Dreiklang, das versichert euch Hans-Jürgen Bartsch, dreht sich heute alles bei uns im Hörsaal. Ihr kennt das ja schon. Bei uns läuft in diesen Wochen die große Tapfertypen-Aktion. In unserem Hörsaal am 24. Januar hatten wir euch dazu aufgerufen, auf Klimaexpedition in die Antarktis zu gehen. Diesmal heißt das Ziel Uganda. Wer sich als Tapfertyp bewirbt und in unseren D-Radio-Wissensendungen schließlich ausgewählt wird, der darf mit.
D-Radio-Wissen, Tapfertypen.
Für gutes Wasser sorgen. In Uganda. Wir bringen dich zu den Wasserprojekten der Hilfsorganisation Viva Con Agua. Du lernst Brunnen zu bauen und besuchst ein einzigartiges Kunst- und Musikfestival in Kampala. D-Radio Wissen, Tapfertypen. Extreme Sachen machen und im Radio davon erzählen. Bereit für Uganda? Dann bewirb dich jetzt bei uns auf dradiowissen.de/tapfertypen.
Der Sieger reist mit Viva Con Agua, einer Initiative aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli. Sie hilft unter anderem in Afrika dabei, den Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Wie es weltweit um das Recht auf Wasser steht, dazu bieten wir euch gleich noch einen ausführlichen Hintergrundvortrag aus wissenschaftlicher Sicht an. Doch zuvor noch etwas Stimmungsvolles aus dem afrikanischen Land. Michael Enger stellt euch erst einmal euren Reisepartner näher vor und auch das Reiseziel.
Die Dorfbewohner haben die Gäste schon erwartet. Frauen laufen ihrem Wagen entgegen, schwenken grüne Zweige und tanzen. Sie geleiten die drei Besucher der Welthungerhilfe zu einem Versammlungsplatz im Schatten eines großen Baumes. Das ganze Dorf ist zusammengekommen. Einige Mütter tragen Kleinkinder auf dem Arm. Mit Spendenmitteln des international tätigen Vereins Viva Con Agua konnte die Welthungerhilfe hier im Dorf Okirkuk im Norden von Uganda einen Brunnen bauen und so die Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen. Viva Con Agua ist eine Hilfsorganisation, die vor 10 Jahren in Hamburg St. Pauli gegründet wurde. Lebe mit Wasser. Der Name ist Motto und Programm, um ein elementares Bedürfnis einzufordern, das Grundrecht auf sauberes Trinkwasser. Einige Minuten Fußweg entfernt vom Dorf liegt das Wasserloch, aus dem die Menschen früher ihr Wasser entnehmen mussten. Ein kleiner Tümpel mit einer trüben, milchigen Brühe. Patrick ist einer der Verantwortlichen für den neuen Brunnen. Water User Committee steht auf seinem T-Shirt. 90 Haushalte mit ca. 540 Personen hätten früher das dreckige Wasser getrunken.
Durch den neuen Brunnen müssen wir es nun nicht mehr trinken. Seitdem sind unsere Kinder auch nicht mehr krank. Sie leiden nicht mehr unter Würmern. Aber es gibt immer noch Dörfer, die zu weit vom Brunnen entfernt liegen und deshalb weiter verdrecktes Wasser trinken müssen.
Am Millerntor in Hamburg, Heimspiel des FC St. Pauli. Das Stadion ist ausverkauft, wie bei jedem Heimspiel. Auch Christian Wiebe ist leidenschaftlicher Fan. Er arbeitet bei Viva Con Agua und betreut dort die WASH-Projekte. Die Abkürzung steht für Water, Sanitation and Hygiene, also Trinkwasser, Abwasserentsorgung und Hygiene.
Wir haben es in den letzten 9 Jahren geschafft, insgesamt weit über 500.000 Menschen weltweit in Südamerika, aber vor allen Dingen eben in Afrika und Asien, den Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu sanitären Anlagen zu ermöglichen, ist weiterhin auch nur ein kleiner Teil natürlich auf dem Weg zur Erlangung dieser Vision, dass wir uns irgendwann mal nicht mehr darüber unterhalten müssen, dass Menschen sauberes, hygienisch einwandfreies Trinkwasser täglich zur Verfügung haben.
Der FC St. Pauli ist seit Gründung von Viva Con Agua offizieller Unterstützer. Nicht nur ehemalige, auch aktive Spieler stehen hinter der Hilfsorganisation. Einer von ihnen ist Torwart Philipp Heerwagen. Er finde es gut, dass die Projekte transparent seien und man mit einfachen Mitteln Viva Con Agua unterstützen könne.
Wenn ich eine Kiste Wasser kaufe, weil ich Durst habe, unterstütze ich damit Leute mehrere tausend Kilometer entfernt, die auch Durst haben, aber halt nicht so die Möglichkeit haben, wie ich jetzt einfach in den Supermarkt zu gehen und sich Mineralwasser zu kaufen oder einfach den Hahn aufzudrehen. Bei meinen Ex-Clubs gab es auch schon soziale Projekte, aber nicht so in der Intensivität und in der Form, wie es jetzt bei St. Pauli betrieben wird. Und das ist schon super, dass man auch als Spieler dann auch die Möglichkeit bekommt, da zu helfen, vielleicht mit dem Namen oder mit dem Verein und da halt auch Möglichkeiten zu bekommen, einfach sich sozial zu engagieren.
Der Videoclip Blue Uganda wurde fast 800.000 Mal auf YouTube angeklickt. Rapper aus Deutschland und Uganda haben den Song zur Unterstützung von Viva Con Agua gemeinsam produziert. In Uganda startete Viva Con Agua vor einigen Jahren mit verschiedenen Hilfsprojekten. Die Fahrt geht über einen rotbraunen Schotterweg. Der große Pickup versucht, den tiefen Pfützen auszuweichen. Vor einigen Tagen hat hier die Regenzeit begonnen. Peter Janda ist mit zwei Mitarbeitern auf dem Weg in einige Dörfer im Norden von Uganda. Er arbeitet hier für die Welthungerhilfe. Man will die Kleinbauern dabei unterstützen, bessere Anbaumethoden zu entwickeln, baut Schulen und erneuert Straßen. Vor allem aber wolle man die Wasserversorgung verbessern, sagt Peter Janda.
Wir haben jetzt mit den Geldern von Viva Con Agua insgesamt 84 Brunnen gebohrt. Etwa 44.000 Leute sind jetzt in der Lage, sauberes und sicheres Trinkwasser täglich zu nutzen. Das ist ein ganz toller Erfolg. Der Bedarf für weitere Brunnen ist natürlich enorm. Die ugandische Regierung ist nicht in der Lage, diese abgelegenen Regionen hier zu versorgen mit der Basisinfrastruktur. Und dafür ist natürlich unsere Arbeit hier mit der Unterstützung von Viva Con Agua und anderen Geldgebern sehr entscheidend.
Michael Enger, sowohl aus Uganda als auch aus St. Pauli. Kommen wir nun zu unserem Vortrag. Die Heidelberger Rechtswissenschaftlerin, die Professorin Ute Mager, berichtet uns gleich davon, dass aktuell etwa 783 Millionen Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser haben. 2,5 Milliarden, also noch viel mehr, fehle es an angemessener Sanitärversorgung, so das Auswärtige Amt. Und ergänzt: An den Krankheiten, die daraus folgen, sterben mehr Kinder als an Malaria, Masern und AIDS zusammen. Ute Mager hat an der Universität Heidelberg am 18. Januar 2016 über das Recht auf Wasser gesprochen. Wir hören uns jetzt ihren Vortrag dazu an, den die Uni Heidelberg dankenswerterweise für uns mitgeschnitten hat. Und auch darin werden wir Spannendes über die Wassersituation in Uganda erfahren. Der Vortrag entstammt dem Studium Generale, einer Veranstaltungsreihe, die sich im Wintersemester 2015/16 dem Thema Wasser widmet.
Kein Mensch kann ohne Wasser leben. Und aus diesem Grunde nehme ich an, dass auch hier im Raum die allgemeine Überzeugung vorherrscht, dass ein jeder Mensch ein Recht auf Wasser hat. Dennoch besteht nach wie vor keine Einigkeit, und es sind zigtausende Seiten darüber geschrieben worden, ob es ein Menschenrecht auf Wasser gibt, ja, überhaupt geben kann. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn man sich fragt, welchen genauen Inhalt ein solches Recht denn hat. Eine bestimmte Menge an Litern pro Kopf und Tag, Wasser nur zum Trinken oder auch zum Waschen, nur des eigenen Körpers oder auch der Kleidung. Umfasst das Recht auf Wasser auch sanitäre Anlagen? Wer ist Anspruchsgegner? Nur der Staat oder auch private, auch Wasserversorgungsunternehmen? Wozu genau ist der Staat verpflichtet? Muss er Infrastruktur zur Verfügung stellen, womöglich kostenlos? Hat ein Menschenrecht auf Wasser Bedeutung für die Art und Weise der Wasserversorgung? Die erste europäische Bürgerinitiative, ein Instrument, das durch den Vertrag von Lissabon möglich geworden ist, auf der Grundlage von Artikel 11 des EU-Vertrages und des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das ist Artikel 24, diese erste europäische Bürgerinitiative also lautete Recht auf Wasser. Sie wurde von 1.884.790 Menschen unterstützt. Die größte Beteiligung kam aus Deutschland und war dadurch motiviert zu verhindern, dass unionsrechtliche Privatisierungsbestrebungen sich auf den Wassersektor erstrecken. In der Tat wurde dann der Wassersektor auch aus der Konzessionsrichtlinie von 2014 ausgespart. Das war ein großer Erfolg. Konzessionen sind die Übertragung öffentlicher Aufgaben auf Private. Abgesehen von Anspruchsinhalt, Anspruchsgegner und möglichen Auswirkungen auf die Organisation der Wasserversorgung ist eine weitere Frage, ob und in welcher Weise ein Recht auf Wasser sich auf die Wasserverteilung zwischen den verschiedenen wassernutzenden Sektoren auswirken kann. Neben den häuslichen Bedürfnissen, insbesondere Landwirtschaft, Fischerei und Industrie. Auch nicht zu vergessen die Bedürfnisse der Umwelt. Und schließlich, wer und wie kann ein Recht auf Wasser durchgesetzt werden? Nach Angaben der Vereinten Nationen beträgt die Zahl der Menschen ohne gesicherte Trinkwasserversorgung heute 783 Millionen Menschen. Das sind ungefähr 11% der Weltbevölkerung. Das ist der Stand, nachdem das im Jahre 2000 ausgerufene Millenniumsziel zum Jahre 2015 die Zahl der Menschen ohne ausreichende Trinkwasserversorgung zu halbieren erreicht wurde. Ja, nachdem dieses Ziel also erreicht wurde, haben wir immer noch 11% oder 783 Millionen Menschen ohne gesicherte Wasserversorgung. Die neuen Ziele des Zukunftsvertrages oder vielleicht auch in Deutschland besser bekannt unter Global Goals sehen in Bezug auf die Wasserversorgung vor, dass bis 2030 allgemeiner, gleicher, sicherer und erschwinglicher Zugang zu Trinkwasser für alle verwirklicht sein wird. Nunmehr also bis 2030. Für alle. Das sind die politischen Ziele, die die Dringlichkeit des Themas zeigen. Durch die ständig steigende Anzahl von Menschen und die damit verbundene Zunahme der Wassernutzung auch der anderen Sektoren, insbesondere Landwirtschaft, wird die Verwirklichung kontinuierlich anspruchsvoller. Wasserverteilung und Wasserversorgung stehen zweifellos ganz vorne auf der Agenda der Weltprobleme. Die Frage ist, ob und inwieweit ein Recht auf Wasser einen Beitrag zur Lösung leisten kann. Im Folgenden werde ich die aufgeworfenen Fragen und damit die Rolle, die ein Menschenrecht auf Wasser im Rahmen der globalen Wasserprobleme spielen kann, in 4 Schritten nachgehen. Zuerst werde ich die Rechtsgrundlagen für ein Menschenrecht auf Wasser aufzeigen, dann Inhalt und Wirkungen eines solchen Rechts genauer entfalten, drittens auf die Durchsetzbarkeit eingehen und zum Schluss werde ich auch noch die Organisation der Wasserversorgung in Deutschland ansprechen. Menschenrechte betreffen das Staat-Bürger-Verhältnis, wobei mit Bürger jetzt alle der staatlichen Ordnung unterworfenen Privatpersonen gemeint sind, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Menschenrechte sind demzufolge zunächst einmal Gegenstand des jeweiligen nationalen Rechts. Internationale Menschenrechtserklärungen und internationale Menschenrechtspakte, also Verträge zwischen Staaten, in denen diese sich verpflichten, in ihrem Staat Menschenrechte einzuhalten, gibt es erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Entwicklung auf der internationalen Ebene beginnt mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, die als Resolution der Versammlung der Vereinten Nationen jedoch ohne rechtliche Verbindlichkeit ist. Der erste verbindliche und zugleich sehr erfolgreiche internationale Vertrag, in dem sich Staaten zur Achtung von Menschenrechten gegenüber den Personen unter ihrer Herrschaft verpflichtet haben, ist die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950. Ihr Erfolg beruht nicht zuletzt darauf, dass die betroffenen Individuen nach Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs eine Beschwerdemöglichkeit eröffnet. Hier zeigt sich auch der Sinn völkerrechtlicher Menschenrechtsübereinkommen. Erst sie ermöglichen es, Verletzungen anzuprangern, wenn innerhalb eines Staates rechtsstaatliche Defizite bestehen. Ein ausdrückliches Recht auf Wasser enthält die auch nur für Mitglieder des Europarates verbindliche Europäische Menschenrechtskonvention allerdings nicht. Ebenso wenig die Europäische Sozialcharta oder aber auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Betrachten wir aber zunächst die nationale Ebene und erst in einem zweiten Schritt das Völkerrecht in Bezug auf die Garantie eines Menschenrechts auf Wasser. Wie sieht es im nationalen Rechtsordnung aus? Das Recht auf Wasser gehört nicht zu den klassischen Grundrechten, wie das Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Das sind so die klassischen Freiheiten. Ausdrücklich findet sich ein Recht auf Wasser heute nur in einigen wenigen Verfassungen als Individualrecht garantiert. In der Verfassung von Uganda zum Beispiel heißt es seit 1995, all Ugandans enjoy rights and opportunities and access to education, health services, clean and safe water, decent shelter, adequate clothing, food security and pension and retirement benefits. Mit anderen Worten, eine ganze Menge an sozialen Rechten wird hier garantiert. Alle Uganda interessanterweise für die Staatsangehörigen garantiert und unter ihnen auch clean and safe water, also sauberes und sicheres Wasser, sicher auch im Sinne von sicherem Zugang. Seit 1996 gewährleistet die Verfassung von Südafrika jedem das Recht auf Zugang zu ausreichender Nahrung und Wasser. Vergleichbare Garantien finden sich noch in der Verfassung von Ecuador von 1998, von Uruguay seit 2004 und Nicaragua seit 2005 sowie der Republik Kongo seit 2006. Unter dem Vorbehalt des Möglichen gibt es ein solches Recht auch in der Verfassung der Malediven. Die Verfassung von Sambia und Gambia 1996, ebenso wie die von Äthiopien, sehen vor, dass der Staat sich bemühen soll, sauberes und sicheres Wasser zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise gleichen Zugang zu sauberem und sicherem Wasser zu ermöglichen. Er soll sich bemühen, das ist eine deutlich schwächere Garantie, bei der es auch schon zweifelhaft ist, ob darauf dann überhaupt ein individueller Anspruch besteht. In anderen Staaten gibt die Verfassung zwar kein ausdrückliches Recht auf Wasser her, die Verfassungsgerichte haben sich aber rechtsfortbildend betätigt. So hat das höchste indische Gericht entschieden, dass das Recht auf Wasser wie auch auf Zugang zu sanitären Anlagen Bestandteil des Rechts auf Leben sei. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass, wieder Englisch, the right to access to clean drinking water is fundamental to life and there is a duty on the state under Article 21 to provide clean drinking water to its citizens. Also, weil das Wasser eben so fundamental für das Leben ist, besteht halt die Pflicht des Staates, seine Bürger damit zu versorgen. Artikel 21 entspricht von seinem Inhalt her auch dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das wir in unserer Verfassung kennen. No person shall be deprived of his life or personal liberty, except according to a procedure established by law. Der Rechtsstreit, der zugrunde lag, dieser Entscheidung, war ausgelöst durch die Verschmutzung eines Flusses infolge industrieller Nutzung. Und diese Verschmutzung hat dann eben die Trinkwassernutzung unmöglich gemacht. Das belgische Verfassungsgericht, jetzt schon etwas näher bei uns, wiederum leitet ein Recht auf die Versorgung mit Trinkwasser aus Artikel 23 der belgischen Verfassung ab, wonach alle Bürger in der Lage sein sollen, in würdigen Umständen zu leben und demzufolge das Recht auf den Schutz der Umwelt und ihrer Gesundheit haben. Grundlage des Streits war, dass die Provinz Flandern ein Gesetz einführte, wonach alle Bewohner der Provinz das Recht auf kostenlose Verfügbarkeit über 15.000 Liter Wasser pro Jahr haben. Das sind 41 Liter täglich. Hiergegen klagte ein gemeindlicher Wasserversorger und verlor den Rechtsstreit. Das Gericht argumentierte, dass die Regelung dem Recht eines jeden Individuums auf Zugang zu Trinkwasser entspreche und infolge der Wasserentgelte im Übrigen, die jetzt ein bisschen höher sein mussten, um diese eben 41 Liter am Tag kostenlos zu ermöglichen, dass aufgrund also dieser Preispolitik die Wasserverschwendung gesenkt werde und dass es dementsprechend in Übereinstimmung ist und gedeckt ist von diesem Artikel 23. Das Grundgesetz, unsere Verfassung, enthält ebenfalls keine ausdrückliche Gewährleistung eines Rechts auf Wasser, aber natürlich das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Tatsache, dass nun der Supreme Court von Indien einen solchen Inhalt eines Rechts auf Wasser dem Recht auf Leben entnommen hat, ist natürlich ohne Bedeutung für die Auslegung des Grundgesetzes. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher auch ein solches Recht nicht in das Recht auf Leben hineingelesen. Die Frage stellte sich allerdings auch noch gar nicht. Fest steht, dass der Staat grundsätzlich das Leben nicht nehmen darf und daraus folgt eben auch, dass er da etwa Gefangene nicht verdursten lassen darf. Also so viel kann man aus dem Recht auf Leben auf jeden Fall ableiten. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit umfasst aber auch Pflichten des Staates zum Schutz vor Lebens- oder Gesundheitsgefahren, etwa durch Wasserverschmutzung. Diese Pflichten treffen jedoch in erster Linie den Gesetzgeber. Das sind Pflichten, die ihn zu gesetzgeberischem Tätigwerden veranlassen. Ein Individualrecht auf Schutz besteht nach deutscher, also ein einklagbares, von einem Individuum einklagbares Recht auf Schutz, besteht nach deutscher Rechtsauffassung nur nach Maßgabe des sogenannten Untermaßverbotes. Dieses Untermaßverbot verbietet, dass der Staat untätig bleibt, obwohl ihm ein Tätigwerden möglich ist und dies auch zwingend erforderlich ist. Anspruch besteht also nur auf einen Mindestschutz und dieser Anspruch richtet sich auch nur auf gesetzgeberisches Tätigwerden. Ein individueller Leistungsanspruch auf eine Mindestwasserversorgung auf der Grundlage des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit gegenüber dem Staat ist für den deutschen Verfassungsrechtler zumindest ein ungewohnter Gedanke. Grundrechte sind in erster Linie konzipiert als Abwehrrecht gegen staatliche Beeinträchtigung und als Recht auf Schutz vor Beeinträchtigung durch Dritte. Leistungsrechte sind ihnen grundsätzlich nicht zu entnehmen. Sie bedürfen auf jeden Fall der gesetzlichen Ausgestaltung. Als ein Individualrecht auf Leistung, nämlich auf das Existenzminimum, ist allerdings durch das Bundesverfassungsgericht anerkannt worden, ja, dieses Recht auf Existenzminimum ist anerkannt worden auf der Grundlage der Menschenwürdegarantie in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip. In seiner Hartz-IV-Entscheidung aus dem Jahr 2010 führte das Bundesverfassungsgericht unter Bezugnahme auf frühere Rechtsprechung aus, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz erklärt die Würde des Menschen für unantastbar und verpflichtet alle staatliche Gewalt, sie zu achten und zu schützen. Als Grundrecht ist die Norm nicht nur Abwehrrecht gegen Eingriffe des Staates. Der Staat muss die Menschenwürde auch positiv schützen. Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins notwendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus einer Erwerbstätigkeit noch aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendung Dritter erhalten kann, ist der Staat im Rahmen seines Auftrags zum Schutz der Menschenwürde und in Ausfüllung seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die materiellen Voraussetzungen dafür dem Hilfsbedürftigen zur Verfügung stehen. Dieser objektiven Verpflichtung korrespondiert ein Leistungsanspruch des Grundrechtsträgers, da das Grundrecht die Würde jedes individuellen Menschen schützt und sie in solchen Notlagen nur durch materielle Unterstützung gesichert werden kann. Also Sie sehen an diesem Begründungsaufwand, Ihnen erscheint es vielleicht selbstverständlich im Ergebnis, aber an diesem Begründungsaufwand, dass eben das Normale das Abwehrrecht ist gegen Eingriffe und dass man erhebliche Begründungen eben liefern muss, ja, weshalb der Staat jetzt leistet. Dies ist eben aber Menschenwürde und Sozialstaat letztendlich im Ergebnis klar. Es handelt sich um einen unmittelbar verfassungsrechtlichen Leistungsanspruch auf das Existenzminimum, die sowohl die physische Existenz des Menschen, und dann wird ausgeführt, also Nahrung, Kleidung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit, wiederum nicht Wasser, wird nicht genannt, ja, aber ist natürlich von Nahrung wohl umfasst, als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und so weiter umfasst. So, weiter wird dann ausgeführt, auch habe ich jetzt auch schon mehrfach betont, die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums muss durch einen gesetzlichen Anspruch gesichert sein. Also, ausdrücklich ist die Sicherung der physischen Existenz umfasst. Es handelt sich um einen Leistungsanspruch auf staatliche Unterstützung, der allerdings Hilfsbedürftigkeit zwingend voraussetzt. Und ein Recht auf Wasser als Leistungsrecht für jedermann lässt sich damit eben ohne weiteres auch nicht begründen. Zum nationalen Rechtsordnung lässt sich zusammenfassend festhalten, dass ein Recht auf Wasser erst im Laufe der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts Aufnahme in einige wenige Staatsverfassungen gefunden hat, insbesondere in Afrika und in Südamerika. Gründe dafür sind insbesondere in Afrika Wassermangel. Zum Teil ging diese Ergänzung der Verfassung auch von Bürgerinitiativen aus. Das war nicht unbedingt der Staat, der es so von sich aus gemacht hat, sondern dahinter steckten teilweise sehr aktive Bürgerbewegungen. Wassermangel in Afrika und außerdem eine unzureichende Wasserinfrastruktur hat dazu geführt. Und in Südamerika zudem die schlechten Erfahrungen mit Versuchen, die unzureichende Wasserinfrastruktur durch Privatisierung der Wasserversorgung zu verbessern. Mit der Verankerung eines Rechts auf Wasser in der Verfassung wird ganz klar die staatliche Verantwortung für die Wasserversorgung rechtlich verbindlich zum Ausdruck gebracht. Das ist ein wesentlicher Inhalt dieses Menschenrechts. Komme ich zum internationalen Recht. Und dort wird es sehr viel mehr diskutiert, das Menschenrecht auf Wasser eigentlich als für nationale Rechtsordnung. Das Auftreten von diesen nationalen Verfassungsbestimmungen, von denen ich gesprochen habe, und viel mehr gibt es eben gar nicht als die, die ich genannt habe, seit Mitte der 90er Jahre ist auf das Engste verzahnt mit den Entwicklungen auf der internationalen Ebene. Bereits in der Abschlussresolution der Wasserkonferenz der Vereinten Nationen in Mar del Plata von 1977 heißt es: All peoples, whatever the stage of development and the social and economic conditions, have the right to have access to drinking water in quantities and a quality equal to their basic needs. Also es handelt sich nur um eine politische Absichtserklärung, ja. Und interessanterweise wird hier kein Menschenrecht, sondern ein Recht aller Völker formuliert, unabhängig von ihrer Entwicklungsstufe und unabhängig von ihren sozialen und ökonomischen Bedingungen, aber eben kein Menschenrecht. Dennoch ist hier mit der Gedanke eines Rechts auf Wasser und damit staatlicher Verantwortung für die Wasserversorgung auf internationaler Ebene erstmals ausgesprochen. Als Ziel setzten sich die Staaten schon damals, 1977, bis 1990 alle menschlichen Siedlungen mit sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen zu versorgen. Bekanntermaßen ist es ja nicht mal durch die Umsetzung der Millennium Goals von 2000 bis 2015 gelungen und es soll nun der Anschluss an saubere Trinkwasser für alle bis 2030 erreicht werden. Ausdrückliche völkervertraglich verbindliche Individualrechte auf Zugang zu Wasser finden sich in Konventionen zum Schutz verschiedener, besonders verletzlicher Gruppen. Ich nenne in der Reihenfolge ihres Inkrafttretens zunächst mal die Genfer Abkommen über die Behandlung von Kriegsgefangenen. Da lautet Artikel 26, Trinkwasser soll den Gefangenen in genügender Menge geliefert werden. Artikel 27 bestimmt, den Kriegsgefangenen sollen tags und nachts sanitäre Einrichtungen zur Verfügung stehen, die den Erfordernissen der Hygiene entsprechen und die dauernd sauber zu halten sind. In den Lagern, in denen sich auch weibliche Kriegsgefangene aufhalten, müssen diese über besondere sanitäre Einrichtungen verfügen. Außerdem sollen die Kriegsgefangenen unbeschadet der in den Lagern vorhandenen Bäder und Duschen für ihre tägliche Körperpflege und die Reinigung ihrer Wäsche genügend Wasser und Seife erhalten. In manchen Teilen der Welt wären viele froh, Kriegsgefangener zu sein, könnte man vielleicht böse sagen. Entsprechende Regelungen enthält das Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Im Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen von 1977, das sich auf den Schutz von Zivilpersonen im Bürgerkrieg bezieht, verlangt Artikel 5, dass Personen, denen die Freiheit entzogen ist, im gleichen Umfang wie die örtliche Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgt werden. Gemäß Artikel 14 ist das Aushungern von Zivilpersonen als Mittel der Kriegsführung verboten. Es ist demzufolge untersagt, das wird auch noch ausdrücklich formuliert, für die Zivilbevölkerung lebensnotwendige Objekte wie Nahrungsmittel, zur Erzeugung von Nahrungsmitteln genutzte landwirtschaftliche Geräte und Gebiete, Ernte- und Viehbestände, Trinkwasserversorgungsanlagen und Vorräte sowie Bewässerungsanlagen zu diesem Zweck anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen. Wer hellhörig ist, ist ein bisschen bedenklich, wenn er liest zu diesem Zweck. Was sozusagen aus Versehen passiert, ist denn offenbar nicht erfasst. Nicht? Das ist eine Problematik. Also gut. Weitere spezielle Konventionen. Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau von 1979, seit 1981 in Kraft und von 189 Vertragsstaaten unterzeichnet, bestimmt in Artikel 14, die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau in ländlichen Gebieten und gewährleisten ihr insbesondere unter H angemessene Lebensbedingungen und darunter wieder insbesondere im Hinblick auch auf Wohnung, sanitäre Einrichtungen, Elektrizitäts- und Wasserversorgung sowie Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen. Artikel 24 der Konvention zum Schutz des Kindes von 1989, von allen Staaten unterzeichnet bis auf USA und Somalia, bestimmt, dass die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen treffen, um unter anderem Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem durch die Bereitstellung ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind. Das Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen von 2006, in Kraft der 2008, unterzeichnet von 132 Vertragsstaaten, verlangt in Artikel 25, dass die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung verbieten. Sie verpflichten die Vertragsstaaten, Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zur Versorgung mit sauberem Wasser zu sichern. Alle diese völkerrechtlichen Verträge sind für die Vertragsstaaten verbindlich. Sie enthalten allerdings kein universelles Menschenrecht auf Wasser, sondern nur ein Recht auf Wasserversorgung für die genannten besonders schutzbedürftigen und auch tatsächlich besonders von Wassermangel betroffenen Personengruppen. Sie zeigen gerade in dem, was sie verbieten oder verlangen, in welcher Weise die Wasserversorgung von Menschen im Argen liegt. Als bahnbrechender Schritt auf dem Weg zur Anerkennung eines universellen Menschenrechts auf Wassers gilt der General Command Number 15, die allgemeine Erläuterung der Stellungnahme Nummer 15 mit dem Titel Das Recht auf Wasser, die der UN-Ausschuss, der Ausschuss der Vereinten Nationen für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte im Jahre 2003 verabschiedet hat. Bei diesem Ausschuss handelt es sich um ein Gremium von 18 Experten, die von dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen bestimmt werden. Und dieser Wirtschafts- und Sozialrat wiederum ist ein Organ der Vereinten Nationen, dessen Zusammensetzung und Aufgaben in Artikel 61 der Charta der Vereinten Nationen näher bestimmt ist. Aufgabe dieses Expertenausschusses ist die Sichtung und Auswertung der Berichte, welche die Vertragsstaaten auf der Grundlage des Internationalen Paktes über ökonomische, soziale und kulturelle Rechte von 1966 regelmäßig vorlegen müssen. Auf dieser Grundlage äußert der Ausschuss sich auch zur Auslegung des Paktes. Und eine solche Auslegung von gleich noch zu nennenden Bestimmungen dieses Paktes ist also dieser General Command Number 15, das Recht auf Wasser, the right to water. Als Rechtsgrundlage für ein Menschenrecht auf Wasser benennt der Ausschuss Artikel 11 und Artikel 12 des Internationalen Paktes über ökonomische, soziale und kulturelle Rechte. Im Folgenden nenne ich ihn nur noch Sozialpakt. Artikel 11 und 12 also dieses Sozialpaktes. Artikel 11 lautet: Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten und erkennen zu diesem Zweck die entscheidende Bedeutung einer internationalen auf freier Zustimmung beruhenden Zusammenarbeit an. Das ist Artikel 11, Recht auf angemessene Lebensbedingungen. Gemäß Artikel 12 Absatz 1 erkennen die Vertragsstaaten das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an. Also Recht auf Gesundheit. In keiner der Vorschriften ist von Wasser die Rede. Der Ausschuss argumentiert aber, dass die einzelnen Aspekte, die im Zusammenhang mit dem Recht auf einen angemessenen Lebensstandard genannt werden, nach dem Wortlaut ja nicht abschließend sind. Es ist die Rede von einschließlich Ernährung, Bekleidung, Unterbringung und so weiter. Und da Wasser unabdingbare Voraussetzung für menschliches Leben überhaupt ist, sei es klar von diesem Recht auf angemessene Lebensbedingungen umfasst. Das Recht auf Wasser sei zudem untrennbar mit dem Recht auf Gesundheit verbunden. Der Ausschuss verweist auch auf die Verbindung mit dem Recht auf Leben und mit der Menschenwürde, geht darauf aber im Weiteren nicht ein. Das erklärt sich daraus, dass der UN-Ausschuss für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte nur für die Auslegung des Sozialpaktes zuständig ist, nicht aber für die Auslegung des Internationalen Paktes für bürgerliche und politische Rechte, ebenfalls von 1966. Dafür ist ein anderer Ausschuss zuständig, der eben auf der Grundlage dieses Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte eingesetzt worden ist. Also er nimmt es nur so in Bezug, kann sich aber selber nur äußern zu diesem Recht auf Lebensstandard und Recht auf Gesundheit und das auf das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard sowie auf das Recht auf Gesundheit. Die Frage ist, was nun Inhalt dieses Rechts ist, nach Auffassung des Ausschusses und damit immerhin doch von großer Bedeutung für 164 Vertragsstaaten des Sozialpakts. Ich gehe jetzt nicht ein auf die ebenfalls höchst umstrittene Frage, ob nicht mittlerweile das universelle Menschenrecht auf Wasser ein völkerrechtliches Gewohnheitsrechtssatz ist, also ein Rechtssatz des Gewohnheitsrechts auf völkerrechtlicher Ebene. Das würde ja bedeuten, dass dann alle Staaten daran gebunden wären. Aber es gibt eben auch noch diverse Resolutionen, auch der Generalversammlung der Vereinten Nationen und des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen, der nicht mit dieser Menschenrechtskommission zu verwechseln ist. Also es gibt sehr viele Äußerungen dazu. All das kann aber nur Rechtsüberzeugung begründen und nicht auch die für Völkerrecht notwendige andauernde Übung. Und insofern ist die Rede inzwischen von einem Recht im Werden, was das Gewohnheitsrecht angeht. Und wohl noch nicht ein wirklich vorhandenes, unbestrittenes völkergewohnheitsrechtlicher Rechtssatz. Okay, gehen wir zurück zu den Äußerungen des Ausschusses für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte und was er zum Recht auf Wasser in seiner Stellungnahme Nummer 15 zu sagen hat. Als Inhalt dieses Rechts formuliert der Ausschuss: Das Menschenrecht auf Wasser berechtigt jeden zu ausreichendem, sicherem, annehmbarem, tatsächlich zugänglichem und erschwinglichem Wasser für den persönlichen und häuslichen Gebrauch. Ja, die drei Adjektive mit A, accessible, affordable, acceptable, zugänglich, auch sicher zugänglich, erschwinglich und von annehmbarer Qualität. Der persönliche und häusliche Gebrauch umfasse in der Regel Trinken und persönliche Hygiene, einschließlich der Nutzung sanitärer Anlagen. Wäsche waschen, Zubereiten von Mahlzeiten und Haushaltshygiene. Die Menge soll den WHO-Richtlinien, also den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation, entsprechen. Nach diesen benötigt jeder Mensch täglich 20 Liter Wasser als Mindestmenge zur Lebenserhaltung und 50 bis 100 Liter für die sonstigen persönlichen und häuslichen Zwecke. In der Literatur ist durchaus streitig, ob auch der Zugang zu sanitären Anlagen ein Teil des Menschenrechts auf Wasser ist. Dagegen wird vorgebracht, dass sanitäre Anlagen nicht zwingend den Gebrauch von Wasser erfordern. Es wird auch argumentiert, dass das Recht auf Zugang zu sanitären Anlagen seine Grundlage schwerpunktmäßig in der Menschenwürde findet, das Recht auf Wasser dagegen in dem Recht auf Leben und Gesundheit und eben angemessenen Lebensstandard. Der Ausschuss argumentiert aber, dass der Zugang zu sanitären Anlagen eine wesentliche Maßnahme ist, um Krankheiten zu verhindern, die durch Wasserverschmutzung entstehen. Soweit also der Zugang zu sanitären Anlagen sich als Maßnahme zur Sicherung der Versorgung mit sauberem Wasser begreifen lässt und dafür erforderlich ist, gehört eine entsprechende sanitäre Mindestversorgung auch zum Menschenrecht auf Wasser. Es wird unterschieden in der grundrechtlichen, menschenrechtlichen Dogmatik, auch auf völkerrechtlicher Ebene, zwischen verschiedenen Schutzrichtungen eines Menschenrechts. Nämlich einem abwehrrechtlichen Gehalt, ich hatte auch schon davon gesprochen im Zusammenhang mit dem Bundesverfassungsgericht, einem abwehrrechtlichen Gehalt, einem Schutzanspruch und einem Leistungsanspruch. Duty to respect, duty to protect and duty to fulfill. In Bezug auf diese Schutzrichtung unterscheidet der Ausschuss des Weiteren zwischen grundlegenden, sofort zu erfüllenden Pflichten und Pflichten der kontinuierlichen Verbesserung. Nach dem Wortlaut von Artikel 11 Absatz 1 Satz 2 des Sozialpakts sind die Vertragsstaaten ja nur verpflichtet, geeignete Schritte zu unternehmen, um die Verwirklichung des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten. Und auch in Artikel 12 des Sozialpaktes, der sich auf die Gesundheit bezieht, ist die Rede davon, dass die Vertragsstaaten das Recht anerkennen und geeignete Schritte unternehmen. In der Tat geben die Verpflichtungen des Sozialpakts zu einem großen Teil nur Entwicklungsziele vor, die von den Vertragsstaaten durch geeignete Maßnahmen und nach Maßgabe des Möglichen anzustreben sind. Allerdings hat der Ausschuss schon früher, nämlich schon 1990, festgestellt, dass die Staaten sofort und ohne Aufschub die Verpflichtung trifft, jedenfalls den Minimalstandard in Bezug auf jedes in dem Pakt enthaltenen Rechts zu gewährleisten. Schauen wir uns näher die abwehrrechtliche Seite an. Was bedeutet das inhaltlich? In Bezug auf die abwehrrechtliche Seite umfasst das Recht auf Wasser die Pflicht des Staates, bestehenden Wasserzugang nicht zu beeinträchtigen. Wasser nicht durch staatliches Handeln zu verschmutzen und Wasserversorgungseinrichtungen nicht zu zerstören. Auch der Ausschluss von der Wasserversorgung, ebenso wie überhöhte Preise, können Verletzungen darstellen. Die Erteilung der Erlaubnis an ein Lebensmittelunternehmen, Trinkwasserquellen ausschließlich zu nutzen, die bisher der Versorgung der Bevölkerung dienten, stellt eher einen Eingriff in das Recht auf Wasser der bisherigen Nutzer dar. Die Erteilung einer solchen ausschließlichen Erlaubnis ist jedenfalls dann eine Verletzung des Rechts auf Wasser, wenn der Staat nicht für einen angemessenen Ausgleich sorgt. Ein solches Abwehrrecht hat auch eine internationale Dimension. Drittstaaten sind verpflichtet, das Recht auf Wasser zu respektieren. Verboten sind danach etwa Embargos, die die Wasserversorgung betreffen. Mit der Aussage, dass die Vertragsstaaten sich jeder Handlung auf ihrem Gebiet enthalten sollen, die einem anderen Staat die Fähigkeit nimmt, das Recht auf Wasser der Personen auf seinem Gebiet zu gewährleisten, berührt der Ausschuss das Recht der Nutzung von internationalen Flüssen. Insoweit gelten sogar gewohnheitsrechtlich das Schädigungsverbot und das Gebot der angemessenen Nutzung durch alle Anrainerstaaten, Equitable and Reasonable Sharing, sowie das Kooperationsgebot. Bei Nutzungskonflikten ist lebenswichtigen menschlichen Bedürfnissen ein relativer Vorrang einzuräumen. Solche lebenswichtigen menschlichen Bedürfnisse werden verstanden als die Wassermenge, die nötig ist, um eben menschliches Leben aufrechtzuerhalten. In der Zusammenstellung von den Regelungen, die die nicht schifffahrtliche Nutzung von grenzüberschreitenden Flüssen regelt, den sogenannten ILA Rules, den Regeln der International Law Association, die 2004 in Berlin, das ist ein Instrument zum Erkennen des Völkergewohnheitsrechts von diesem Expertengremium aufgestellt worden sind, wird das ebenfalls konkretisiert, diese vital human needs, die lebenswichtigen Bedürfnisse als Wassermenge, die für Trinken, Kochen, sanitäre Bedürfnisse sowie für die Haushaltsführung erforderlich ist. Die Verpflichtung zum Schutz verlangt, dass die Vertragsstaaten Dritte daran hindern, das Menschenrecht auf Wasser zu beeinträchtigen. Als Kernverpflichtung wird die Pflicht genannt, sicherzustellen, dass die persönliche Sicherheit beim Wasserholen nicht gefährdet ist. Das betrifft gerade vielfach Frauen in Afrika, die weite Wege dann gehen müssen, um Wasser aus einem Brunnen zu holen und dabei also durchaus Angriffen ausgesetzt sind oder sein können. Des Weiteren Maßnahmen zur Verhinderung von Krankheiten, die durch schmutziges Wasser hervorgerufen werden. Darüber hinaus umfasst die Schutzpflicht auch weitergehende Maßnahmen des Gesetzgebers zur Sicherung der Wasserqualität. Von großer praktischer Bedeutung ist die Schutzpflicht zudem im Falle der Privatisierung der Wasserversorgung. Bekanntermaßen war es in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts die Politik der Weltbank wie auch des Internationalen Währungsfonds, Finanzhilfen auch im Bereich der Wasserversorgung von der Privatisierung abhängig zu machen. Dem lag die Annahme zugrunde, dass die Staaten finanziell und auch organisatorisch nicht in der Lage seien, eine moderne Wasserinfrastruktur aufzubauen. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass die Wasserunternehmen, ihrem Zweck entsprechend Gewinne zu machen, ihrerseits nicht hinreichend in die Infrastruktur investiert haben. Außerdem haben sie primär dicht besiedelte Gebiete und in den Städten die Viertel mit zahlungskräftigen Abnehmern versorgt. Die Slums aber unversorgt gelassen. Außerdem kam es vielfach zu massiven Preiserhöhungen. Bekannt geworden ist vielleicht der Wasserkrieg von Cochabamba in Bolivien. Aufgrund solcher Preiserhöhungen kam es dazu andauernden Auseinandersetzungen und die Privatisierung musste auch letztlich rückgängig gemacht werden. Was dann wiederum zur Folge hat, dass die Investoren den Staat verklagen auf der Grundlage von Investitionsschutzabkommen. Also weite Kreise kann das ziehen. Inzwischen haben auch der Internationale Währungsfonds und die Weltbank erkannt, dass ihr Konzept auf einem, wie sie selber sagen, irrationalen Optimismus beruhte. Ein Menschenrecht auf Wasser schließt allerdings nicht grundsätzlich Privatisierung aus. Es verpflichtet den Staat jedoch, auch im Falle einer privaten Wasserversorgung durch entsprechende Ausgestaltung der Verträge mit den Investoren und Unternehmen sicherzustellen, dass der Mindestinhalt des Rechts auf Wasser für jeden Menschen in seinem Hoheitsgebiet gesichert ist. Und das macht es natürlich für Unternehmen schon wieder deutlich unattraktiver. Nach Auffassung des Ausschusses hat auch die Schutzpflicht eine internationale Dimension. Sie verpflichtet die Staaten, in denen private Wasserversorgungsunternehmen ihren Sitz haben, etwa im Rahmen bilateraler zwischenstaatlicher Investitionsschutzverträge darauf hinzuwirken, dass die Unternehmen sich aller Handlungen enthalten, die das Recht auf Wasser verletzen. Bisher ist das in der Regel nicht der Fall und haben Schiedsgerichte im Rahmen der Streitbeilegung zwischen Investoren und Staaten ein Recht auf Wasser auch nicht zur Anwendung gebracht. Jetzt kommen wir zu dem Leistungsrecht, Duty to Fulfill, die besonders problematische Komponente des Rechts auf Wasser. Der Ausschuss untergliedert diese Dimension in drei Teile. Die Verpflichtung, die Wahrnehmung des Rechts zu erleichtern, sie zu fördern und außerdem auch noch die Bereitstellungspflicht. To facilitate, to promote und to provide. So, danach muss der Staat erstens positive Maßnahmen ergreifen, um die Wahrnehmung des Rechts durch Individuen oder Gemeinschaften zu unterstützen. Facilitate, erleichtern, also muss es unterstützen. Befördern muss er das durch Informations- und Aufklärungsmaßnahmen hinsichtlich hygienischem Wassergebrauch, Schutz von Wasserquellen und der Vermeidung von Wasserverschwendung. Und zudem soll er denjenigen, die nicht selbst in der Lage sind, ihren Wasserbedarf zu decken, mit dem nötigen Wasser versorgen. Außerdem muss der Staat für eine nicht diskriminierende und angemessene Preispolitik sorgen. Ärmere Bevölkerungsschichten dürfen nicht mehr Geld für Wasser ausgeben müssen als reichere, wie dies deshalb zum Teil der Fall ist, weil Leitungswasser günstiger ist als Flaschenwasser, die Slums aber nicht an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Weiterhin gründet der Ausschuss auf das Recht auf Wasser die Verpflichtung zu einem nachhaltigen Wassermanagement, einschließlich Öffentlichkeitsbeteiligung und Monitoring in Bezug auf den Stand der Verwirklichung des Rechts auf Wasser. Die Kernverpflichtung umfasst jedenfalls die Garantie der gesicherten Versorgung mit der Minimummenge an sauberem Wasser, das nötig ist, um die persönlichen und häuslichen Bedürfnisse zu befriedigen und um Krankheiten zu verhindern. Des Weiteren die Sicherung eines nicht diskriminierenden Zugangs, insbesondere für Benachteiligte und Randgruppen. Außerdem muss jeder Staat auch über eine Wasserstrategie verfügen, also sich Gedanken darüber machen, wie er die Situation verbessern kann. Auch die Leistungsdimension des Rechts auf Wasser umfasst nach Auffassung des Ausschusses internationale Verpflichtungen, namentlich die Verpflichtung von Drittstaaten zur Hilfe. Insofern frage ich mich allerdings, ob das noch wirklich individualrechtlich aufgeladen werden kann, subjektiv rechtlich, ob wir es hier mit der Verpflichtung zur Hilfe nicht mit einer zwischenstaatlichen Verpflichtung zu tun haben, zumal ja auch der betroffene Staat eine Anfrage stellen muss und nicht einfach die Staaten von sich aus über den dortigen Heimatstaat hinweg tätig werden können. Allerdings wird mittlerweile völkerrechtlich diskutiert, dass Staaten verpflichtet sein könnten, auch wieder jetzt aus dem Recht auf Wasser, solche Hilfe anzufragen. Das Menschenrecht auf Wasser ist seinem Inhalt nach, also auf die Nutzung für überlebenswichtige und persönliche Bedürfnisse, beschränkt. Es besteht Einigkeit, dass die Weltwassermenge hierfür ausreicht, für diese Bedürfnisse. Dass selbst die in Trockenregionen liegenden Staaten diese Bedürfnisse nach der vorhandenen Wassermenge in der Regel problemlos befriedigen können. Das Problem ausreichender Wasserversorgung für menschliche Grundbedürfnisse stellt sich erst und deshalb mit aller Schärfe, weil Industrie und vor allem Landwirtschaft in ungeheuren Mengen Wasser benötigen. Auch der Umweltschutz setzt dem Wasserverbrauch Grenzen, allerdings in einer Weise, die dem Menschenrecht auf Wasser letztlich eher förderlich ist, weil es ja der Förderung sauberen Wassers vor allem dient. Es stellt sich also die Frage, ob und inwieweit das Menschenrecht auf Wasser Bedeutung für die Verteilung des Wassers zwischen den verschiedenen Sektoren erlangen kann. Diese Frage hat Inga Winkler in ihrer 2012 erschienenen Dissertation untersucht und sie legt dar, dass auch die anderen wassernutzenden Sektoren menschenrechtlich aufgeladen werden können. Das gilt insbesondere für die Landwirtschaft, die für das Recht auf eine ausreichende Ernährung von Bedeutung ist, aber auch für die Industrie im Hinblick auf das Recht auf Arbeit oder auf Berufsfreiheit. Sie argumentiert aber, dass das Recht auf Wasser insoweit Vorrang genießen muss, als es, anders als andere Menschenrechte, direkten Zugang zu Wasser verlangt, nicht substituierbar ist und keine Wassereinsparung erlaubt. Daraus folgt dann ein absoluter Vorrang für die überlebensnotwendige Wassernutzung und ein weitgehender Vorrang für die persönliche und häusliche Nutzung. Ob sich ein Vorrang der Wasserverwendung für die Produktion von Lebensmitteln vor industrieller Nutzung begründen lässt, ist dagegen bereits fraglich, angesichts der Möglichkeit, Nahrungsmittel auch an anderer Stelle zu produzieren und zu transportieren. In der Zusammenfassung ihrer Untersuchung hebt sie hervor, dass der menschenrechtliche Ansatz keinesfalls das Allheilmittel ist, um das Problem der Wasserverteilung, Wasserallokation endgültig und eindeutig zu lösen. Dieser Ansatz ersetzt insbesondere nicht den vom Umweltschutz und dem Ziel der Nachhaltigkeit herkommenden Ansatz des integrierten Wassermanagements, das von der Wasserressource ausgeht und alle an diese gerichteten Bedürfnisse in den Blick nimmt, an diese Wasserressource gerichteten Bedürfnisse in den Blick nimmt. Letztlich widersprechen sich aber beide Ansätze auch nicht, der menschenrechtliche und der ressourcenbezogene, sondern sie ergänzen sich. Nicht zuletzt stimmen beide Ansätze darin überein, dass Wassermanagement und Allokationsentscheidungen auf der Grundlage weitgehender Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden sollen. Wie lässt sich das Menschenrecht auf Wasser nun gegen den Staat als Antragsgegner durchsetzen? Also insoweit sind nationale und auch internationale Rechtsdurchsetzungen zu unterscheiden. Enthält die Verfassung oder das einfache nationale Recht ein Recht auf Wasser, so kann dessen Verletzung grundsätzlich vor den nationalen Richten natürlich geltend gemacht werden. In der Tat finden sich in der südafrikanischen Rechtsprechung einige Entscheidungen, denen Klagen gegen den Ausschluss von der Wasserversorgung zugrunde lagen. Ich erinnere auch an die schon genannten Entscheidungen des belgischen und des indischen Verfassungsgerichts. Enthält das nationale Recht kein Recht auf Wasser, wird es auch nicht von der Rechtsprechung Nein interpretiert, ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Vertragsstaat des Sozialpakts vor seinen nationalen Gerichten wegen Verstoßes gegen Artikel 11 und 12 des Paktes verklagt werden kann. Das hängt davon ab, welche Verbindlichkeit eine völkerrechtliche Verpflichtung nach innerstaatlichem Recht hat. In Deutschland kommt dem Sozialpakt gemäß Artikel 59 Absatz 2 des Grundgesetzes der Rang eines einfachen Gesetzes zu. Danach bedürfen völkerrechtliche Verträge, welche sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, eines Zustimmungsgesetzes. Der Sozialpakt ist demgemäß durch Zustimmungsgesetz 1973 in das deutsche Recht eingegliedert worden. Eine Person, die etwa wegen Zahlungsverzugs gemäß § 33 der Verordnung über die allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser von der Wasserabversorgung ausgeschlossen wird, könnte sich auf dieses Recht berufen. Ist bisher aber noch nicht geschehen. Auf der internationalen Ebene gibt es kein Gericht, von dem Verletzungen der Vertragsstaaten gegen den Sozialpakt geltend gemacht werden könnten. Die Situation, wie sie auf der Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention besteht, dass Einzelpersonen vor einem Gericht, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nach Erschöpfung des nationalen Rechtswegs den Vertragsstaat verklagen können, ist völkerrechtlich die Ausnahme. In Bezug auf den Sozialpakt haben sich die 164 Vertragsstaaten nur darauf geeinigt, dass sie in regelmäßigen Abständen Bericht an den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen über den Fortschritt auf dem Gebiet der Rechte des Sozialpakts erstatten müssen. Seit 2008 gibt es ein Fakultativprotokoll, das in Anlehnung an eine entsprechende Vereinbarung in Bezug auf den Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte auch Individuen die Möglichkeit eröffnet, Beschwerde zu erheben. Dieses Zusatzprotokoll wurde bisher jedoch nur von 21 Vertragsstaaten unterzeichnet. Auf eine solche Beschwerde prüft der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und politische Rechte, ob eine Verletzung vorliegt und teilt dann seine Auffassung sowohl dem Beschwerdeführer wie auch dem Vertragsstaat mit. Das ist schon alles. Unmittelbar erschöpfen sich die Sanktionen also im Naming und Shaming. Allerdings ist es durchaus denkbar, dass etwa Fördermittel mit Anforderungen an Investitionen in die Wasserversorgung oder auch in eine bestimmte Ausgestaltung der Wasserversorgung verbunden werden. Solche Anforderungen, die dem Inhalt nach dann dem Menschenrecht auf Wasser entsprechen sollten, erhalten Legitimität auf der Grundlage einer solchen völkerrechtlichen Verpflichtung. Die Durchsetzung auf internationaler Ebene ist aber mit der innerhalb eines funktionierenden nationalen Rechtswesens natürlich nicht vergleichbar. Schließlich noch wenige Worte zum Recht auf Wasser in der deutschen Rechtsordnung. In der deutschen Rechtsordnung lässt sich zumindest eine klare Verantwortung des Staates für die Wasserversorgung entnehmen. Kern des Wasserrechts ist das Wasserhaushaltsgesetz. Dieses ist wiederum in weiten Teilen, insbesondere soweit es um die Wasserqualität geht, eine Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union aus dem Jahre 2000. Erwägungsgrund 1 der Wasserrahmenrichtlinie sagt übrigens, Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss. Die Wasserrahmenrichtlinie sieht ein integriertes Wassermanagement auf der Grundlage von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmeplänen innerhalb von Flussgebietseinheiten vor. An der Aufstellung dieser Pläne ist die Öffentlichkeit zu beteiligen. Zahlreiche Regelungen, die zum großen Teil ebenfalls auf EU-Recht beruhen, enthalten detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität. Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung und was es alles so gibt. Zur Einhaltung dieser Vorgaben bedürfen nach dem Wasserhaushaltsgesetz alle relevanten Wassernutzungen einer Erlaubnis oder Bewilligung, die stets zeitlich begrenzt und widerruflich ist. Ein Anspruch auf Genehmigungserteilung besteht nicht. Mindestvoraussetzung ist stets die Vereinbarkeit mit dem Wohl der Allgemeinheit. Auch wenn diese Anforderung erfüllt ist, steht den Wasserbehörden ein Bewirtschaftungsermessen zu. Es gibt auch erlaubnisfreien Gebrauch, den sogenannten Gemeingebrauch. Der geht nach Landesrecht und umfasst hier in Baden-Württemberg nach § 20 in Bezug auf oberirdische Gewässer das Baden, das Schöpfen mit Handgefäßen, das Tränken, Schwemmen und ähnliche unschädliche Verrichtungen. Umfasst es auch die Entnahme von Wasser in geringen Mengen für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und den Gartenbau. Es gibt auch noch Eigentümer- und Anliegergebrauch, der aber ebenfalls auf qualitativ und quantitativ unschädliche Nutzung beschränkt ist. In Bezug auf das Grundwasserregel § 42 des Wassergesetzes von Baden-Württemberg ebenfalls die erlaubnisfreien Benutzungen. Sie umfassen die Bewässerung kleingärtnerisch genutzter Flächen in geringen Mengen, soweit keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind. Hinsichtlich der Organisation der öffentlichen Wasserversorgung bestimmt § 50 Wasserhaushaltsgesetz, dass es sich um eine Aufgabe der Daseinsvorsorge handelt. Damit ist die staatliche Verantwortung für die Wasserversorgung angeordnet. Das steckt in dem Begriff der Daseinsvorsorge drin. § 44 Wassergesetz von Baden-Württemberg konkretisiert dies dahin, dass die öffentliche Wasserversorgung den Gemeinden als Aufgabe der Daseinsvorsorge obliegt. Dies ist so ausdrücklich übrigens erst seit 01.01.2014 geregelt, habe ich festgestellt, als ich in Ermangelung des aktuellsten Gesetzes in ein jüngeres schauen musste, aber auch in der Vorauflage gewissermaßen, bevor das ganz ausdrücklich als Daseinsvorsorge den Gemeinden und als gemeindliche Aufgabe hier zugewiesen wurde, gab es eine Regelung, nach der die Gemeinden die Satzungen, die Grundlage sind für die Wasserversorgung, erstens erlassen und natürlich auch ihre Einhaltung zu überprüfen haben. Trotzdem ist es hier jetzt ein Schritt stärker in Richtung staatliche Verantwortung, wenn das den Gemeinden ausdrücklich als Aufgabe der Daseinsvorsorge zugewiesen ist. Allerdings heißt es weiter nach wie vor im Wassergesetz von Baden-Württemberg, die Gemeinde kann die Organisationsform frei wählen, soweit und solange die Erfüllung der Aufgabe gewährleistet ist. Der rechtliche Rahmen für solche möglichen Organisationsformen richtet sich dann wiederum nach Kommunalrecht, also nach der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg, der wiederum Regelungen enthält für wirtschaftliche Betätigungen auch von Gemeinden und so weiter und für Privatisierung. Innerhalb der Gemeinden besteht in der Regel Anschluss- und Benutzungszwang in Bezug auf die Wasser- und Abwasserleitungen in Baden-Württemberg auf der Grundlage von § 11 der Gemeindeordnung. Die Gemeinden erlassen entsprechende Satzungen, die auch Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang enthalten können. Angesichts dieser Rechtslage, die in den anderen Bundesländern vergleichbar ist, sind in Deutschland mehr als 99% aller Haushalte an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Die Einordnung der Wasserversorgung als öffentliche Daseinsvorsorge und von Wasser als öffentlichem Gut hindert nicht, diese Leistung entgeltlich auszugestalten. Schon die Wasserrahmenrichtlinie sieht in Artikel 9 vor, dass die Wasserdienstleistungen kostendeckend erbracht werden, wobei dem Verursacherprinzip wie auch den umwelt- und ressourcenbezogenen Kosten Rechnung zu tragen ist. Wasserpreise haben also vor allem die Funktion eines umweltpolitischen Lenkungsinstruments. Die Entgelte können öffentlich-rechtlich als Gebühren oder privatrechtlich auf der Grundlage von Verträgen erhoben werden. In jedem Fall gilt die auf der Grundlage des Gesetzes über die allgemeinen Geschäftsbedingungen erlassene Verordnung über die allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser. Gemäß § 33 Absatz 2 dieser Verordnung ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung die Versorgung nach Mahnung und 2 Wochen nach Androhung einzustellen. Es sei denn, die Maßnahme ist unverhältnismäßig. Bei wiederholter Nichtzahlung kann das Wasserunternehmen nach Androhung auch fristlos kündigen. Die Vereinbarkeit dieser Regelung mit dem Menschenrecht auf Wasser wird von Silke Laskowski, die sich in ihrer Habilitationsschrift auf über 900 Seiten mit dem Recht auf Wasser befasst hat, bezweifelt. Letztlich ist es der Sozialhilfeträger, der verpflichtet ist, die Kosten zu übernehmen. In Deutschland ist das Wasser also ein öffentliches Gut, für dessen Qualität der Staat ebenso die Verantwortung trägt wie für die Wasserversorgung, die durch Anschluss- und Benutzungszwang verwirklicht wird. Der dauerhafte Ausschluss von der Wasserversorgung wegen Zahlungsunfähigkeit wird letztlich durch sozialstaatliche Ansprüche verhindert. Zusammenfassend, das Recht auf Wasser begründet staatliche Verantwortung für die Wasserversorgung der Bevölkerung. Als absoluten Mindestinhalt des Menschenrechts besteht ein Anspruch auf sicheren und erreichbaren Zugang zu einer Versorgung mit mindestens 20 Liter sauberem Wasser pro Tag. Insoweit lässt sich auch ein Vorrang der Trinkwasserversorgung vor anderen Wassernutzungen bei der Wasserverteilung begründen. Das Menschenrecht auf Wasser schließt nicht aus, dass Wasser einen Preis hat, insbesondere um eine sparsame Verwendung zu befördern und seine Verwendung zu lenken. Es schließt jedoch aus, Wasser als Ware zu begreifen. Wasser ist danach vielmehr ein öffentliches Gut, wie es eben auch grundlegend in der Wasserrahmenrichtlinie der EU hervorgehoben wird. Das Menschenrecht auf Wasser schließt ebenfalls nicht aus, dass die Wasserversorgung durch private Unternehmen erfolgt, entlässt dadurch aber nicht den Staat aus seiner Verantwortung. Dies fordert eine Regulierung der Wasserversorgung, welche die Einhaltung des Rechts auf Wasser auch durch Private sicherstellt. Die völkerrechtliche Anerkennung eines Menschenrechts auf Wasser hat nicht zuletzt Auswirkungen auf die Bedingungen der Privatisierung der Wasserversorgung und der Überlassung von Wasserquellen an international tätige Wasserunternehmen.
Die Professorin Ute Mager, Rechtswissenschaftlerin an der Universität Heidelberg, erklärte uns das weltweite Recht auf Wasser. Einer von euch darf bald Wasserprojekte in Uganda besuchen, aber nur einer, die oder der tapfer ist und am besten noch Informationen aus diesem Hörsaal kennt.
Die Radio Wissen Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.